die alljährliche wichtige Frage, warum eigentlich dieses Fest? Was hat uns dieses Fest zu sagen? Was bringt es uns, dieses Weihnachtsfest? Mary, did you know? So haben wir das heute überschrieben, nach einem Musiktitel, der 1991 das erste Mal von Michael English vorgetragen, gesungen wurde, ein Text von Mark Lowry, also kein sehr alter Text, aber inzwischen schon ein sehr bekannter Weihnachtstext und inzwischen auch von sehr, sehr vielen Künstlern schon interpretiert. Mary, did you know? Ja, Weihnachten ist natürlich das Fest der Menschwerdung Gottes in Jesus, mit all den guten Nachrichten, die sich damit verbinden. Aber es ist, wie es ist. Diese beste aller Botschaften beginnt mit einer Frau. Die Geschichte der allergrößten Hilfs- und Rettungsaktion, die diese Menschheit je erlebt hat, beginnt mit einer Mutter. Ohne Maria, ihr Lieben, kein Jesus. Ohne diese Mutter kein Weihnachten. Und ich weiß nicht, wann wir zuletzt eine Marienpredigt gehört haben, aber wenn nicht jetzt zu Weihnachten, wann dann? Ich muss sagen, das ist speziell für uns evangelische Christen eher ungewöhnlich. Aber ehrlich gesagt lässt uns die Bibel keine Wahl. Denn das dürfte schon damals übrigens sehr ungewöhnlich gewesen sein und vielleicht sogar auch als anstößig empfunden worden sein, nämlich die Art und Weise, wie oft die Evangelisten von der Maria erzählen und welche Rolle die Maria in der Weihnachtsgeschichte bekommt. Und das in einer derart von Männern dominierten Welt, wie es damals schon der Fall war. Ja, mit Maria fängt alles an. Die Bibel ist da sehr freundlich, sehr zuvorkommend. Ladies first, heißt es da. Und das ist jetzt übrigens keine bewusste Charmoffensive meinerseits, sondern einfach nur eine Beobachtung dessen, was ich in den Texten finde, beim Matthäus und auch beim Lukas. Beide beginnen mit Maria. Kurz darauf wird auch der Josef erwähnt. Ja, der kommt auch vor. Männer dürfen beruhigt sein. Aber es beginnt ganz bewusst bei der Maria, bei dieser Frau. Und das darf auch die Bibelkenner unter uns nicht wirklich überraschen. Denn schon seit den allerersten Anfängen der Menschheit, schon seit unserem Verlust der Unschuld damals und damit auch dem Verlust des Paradieses, klingt so eine allererste Verheißung mit. Die Verheißung eines Erlösers, das ist die allererste Jesus-Verheißung auf der dritten Seite der Bibel. Und da wird jemand verheißen, der den Titel trägt, Nachkomme oder Same der Frau im 1. Mose 3, 15. Es wird ein Nachkomme der Frau kommen, um den Kampf aufzunehmen mit dem Bösen. Und dann finden wir ein späteres Echo im Alten Testament bei einem sehr bekannten Text im Jesaja. Jesaja Kapitel 7, Vers 14. Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären, den wird sie nennen Immanuel. Ein Text, den wir aus gutem Grund Weihnachten oft lesen, oft hören, weil er eben auch im Kontext der Geburt Jesu von dem Evangelisten Matthäus zitiert wird. Ja, Jesaja 7, 14. Eine Jungfrau wird schwanger werden. Da ist dieser Nachkomme der Frau beschrieben. Und das erfüllt sich eindeutig nach den Evangelisten mit der Geburt von Jesus. Und dann finden wir noch einmal ein späteres Echo im Neuen Testament in Galater 4, Vers 4, wo der Apostel Paulus diese Mini-Weihnachtsgeschichte verfasst. Ein ganz kurzer Text, Galater 4, 4. Wir haben letztes Jahr die Predigt auf diesem Text basiert gehabt. Und da schreibt Paulus, als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau. Ja, ihr Lieben, Weihnachten beginnt mit einer Frau. Und ich kann euch gar nicht sagen, wie sehr es mich ganz neu bewegt hat, zu sehen, erstens mal, wie viel Raum die Maria bekommt in den biblischen Berichten und vor allem auch dann, was von ihr gesagt wird, was ihr zugesprochen wird. Allein schon im Lukas-Evangelium Kapitel 1 und 2. Ich werde jetzt nicht in der Lage sein, die ganzen Texte zu lesen, will euch hier so ein paar Aussagen einfach beispielhaft zulesen. Aber Lukas 1, da ist diese Ankündigung der Geburt Jesu, wo der Gabriel kommt, der Engel Gabriel, die Maria aufsucht. Alles beginnt damit, dass Maria himmlischen Besuch bekommt. Und ihr wird dann gesagt, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Der wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden und Gott der Herr wird ihm den Thron seines Vaters David geben und er wird König sein über das Haus Jakob in Ewigkeit und sein Reich wird kein Ende haben. Sie ist kurz zuvor begrüßt worden als sei gegrüßt, du Begnadete. Und sie nimmt diese Gnade an und sie sagt, ich verstehe zwar nicht, was mir hier passiert. Ich weiß nicht einmal von irgendeinem Mann. Aber Gott, wenn du meinst, da bin ich. So antwortet sie. Da bin ich. Es geht dann weiter mit ihrem Besuch bei ihrer Cousine Elisabeth, die übrigens auch schwanger ist mit dem Johannes, dem Täufer. Und da kommt Maria mit Jesus in ihrem Bauch sozusagen bei ihrer Cousine an und Elisabeth begrüßt sie mit diesen Worten, gepriesen bist du unter den Frauen und gepriesen ist die Frucht deines Leibes. Wie geschieht mir das, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? Denn siehe, als ich die Stimme deines Grußes hörte, hüpfte das Kind vor Freude in meinem Leibe. Das ungeborene Kind, der ungeborene Johannes, war der erste, der sich über die Ankündigung des Erlösers freuen durfte. In der Elisabeth. Und dann führt Lukas uns gleich weiter in dieses wunderschöne Magnificat, in den Lobgesang der Maria, die jetzt eigentlich nur aus Antwort dem gegenüber, was sie hier erlebt, was da passiert mit ihr, dieses wunderschöne Psalmlied dichtet, singt. Es ist auch ein Echo eines alttestamentlichen Gebetes von der Hanna im Alten Testament, die sich auch selbst über das wundersame Geschenk ihres Sohnes freute übrigens. Und dann, ich lese nur so ein paar Worte aus diesem Lobpreis der Maria. Meine Seele erhebt den Herrn und mein Geist freut sich Gottes meines Heilandes, denn er hat die Niedrigkeit seiner Magd angesehen. Siehe, von nun an werden mich selig preisen alle Kindeskinder. Es ist enorm, welchen Raum und welche Wertschätzung Maria in diesen biblischen Texten bekommt. Und es geht ja dann weiter in Lukas 2 bei unserer klassischen Weihnachtsgeschichte, wo wir sie dann nachher sehen mit Josef, dann im Stall und das Kind ist inzwischen geboren und dann kommen die Hirten und erzählen ihnen von dem, was die Engel ihnen gesagt und gesungen haben. Und wir lesen dann dort wunderschön in Vers 19, Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Wir sehen eine Maria, die nicht nur empfänglich ist für das, was da passiert, sondern die sehr, sehr genau hinschaut, sehr, sehr genau hinhört und verstehen möchte, was da eigentlich passiert. Und ein letzter Hinweis auch in Lukas 2 ist dann die Darstellung Jesu im Tempel. Da bringen sie nach dem Gesetz, nach der Tradition, dieses kleine Jesuskind nach einer gewissen Zeit im Tempel da und es begegnet ihnen der alte Simeon und die alte Anna. Und sie empfangen Jesus und bestätigen, dass sie darin den Erlöser erkennen. Und das sind sehr berührende Begegnungen, die Maria und Josef dort mit diesen beiden alten Propheten haben im Tempel. Da ist ein Wort, das der Simeon ihr sagt, vor allem der Maria dann zusagt in Vers 34. Und Simeon segnete sie und sprach zu Maria, seiner Mutter: Siehe, dieser dein Sohn ist gesetzt zum Fall und zum Aufstehen für viele und zu einem Zeichen, dem widersprochen wird, und auch durch deine Seele wird ein Schwert dringen. Auch sehr markante, ernste Worte. Auf jeden Fall stellen wir fest, dass Weihnachten die Geschichte einer jungen Mutter erzählt, und damit ist auch schon mal viel gesagt. Denn als Mutter teilt sie natürlich auch die Erfahrung, die alle Mütter so mit ihren Kindern machen. Ihr Leben ist völlig bestimmt von den Bedürfnissen ihres Kindes. Das ist nun mal das Schicksal einer jeden Mama. Das Kind nimmt alles von dir. Und es war bei der Maria nicht anders. Dieses Jesuskind hat sie absolut gebraucht und sie war absolut verfügbar für dieses Kind. Bei ihr kam noch eine zusätzliche persönliche, auch moralische Last hinzu, nämlich die Tatsache, dass ihr Kind nicht von Josef war und sie nicht wusste, von welchem Mann es hätte sein können. Aber ihr Umfeld hat so ihre Schlüsse gezogen. Denn man wird nicht einfach so schwanger in dieser Welt. Und diesen Schluss hat auch ihr Verlobter eigentlich schon fast im Status ihres Ehemannes gezogen, der Josef. Und er tat das oder wollte das tun, was gegeben war, was vorgegeben war, nämlich sich von ihr trennen. Aber er hat das auf eine sehr, sehr rücksichtsvolle Weise geplant, sie still und heimlich zu verlassen, damit sie nicht in aller Öffentlichkeit an den Pranger gestellt wird. Und ich bin so dankbar, dass der wahrhafte himmlische Erzeuger sich sofort zu diesem Kind gestellt hat, sich zu seiner Vaterschaft bekannt hat und damit die Situation gerettet. Aber ihr Lieben, das war für die Maria eine ganz schöne Last. Das war, was da alles mit zusammenhing, mit dieser Berufung, die ihr zuteil geworden war. Was aber die Maria jetzt für uns so bedeutsam macht, geht weit über ihre Mütterlichkeit hinaus. Es ist vielmehr ihre Art und Weise, wie sie sich in diesen Willen Gottes einfügt und wie sie ihre ganz spezielle Rolle in dieser ganzen Geschichte akzeptiert. Maria wird zur Christusträgerin. Sie bringt Jesus zur Welt und stellt sich dafür demütig zur Verfügung, koste es, was es wolle. Und sie ist natürlich überrascht, was da passiert. Sie versteht nicht. Alles ist sicher auch an vielen Punkten emotional regelrecht überfordert. Aber sie nimmt diese Challenge an. Sie stellt sich dem und sie weiß eines ganz genau: mit dem, wer ich bin oder dass ich eventuell sogar besser sein sollte als irgendjemand anderes, hat diese Berufung nichts zu tun. Das ist Gnade. Mir ist Erbarmung widerfahren, ist eigentlich eine Zusammenfassung ihres Magnifikats. Aber die eigentliche Herausforderung würde ja erst kommen. Während dieses Kind zunächst völlig auf sie, auf die Mama angewiesen sein würde, musste die Mutter zunehmend lernen, sich diesem Kind unterzuordnen und in diesem Kind ihren König zu erkennen. Und ihn auch als solches zu behandeln. Maria, und das werden die Mamas unter uns am besten verstehen, sie musste aus der Rolle der erziehenden Mutter in die Rolle der Christusschülerin hineinwachsen und in die Rolle der Christusdienerin. Ihr Lieben, das nenne ich mal eine Herausforderung. Und Maria macht es uns vor. Und die Art und Weise, wie sie das lebt, die Art und Weise, wie sie uns da porträtiert wird, das macht sie zu einem unfassbar starken Vorbild für jeden von uns. Wir könnten einen Abendvortrag halten, alleine über die Maria. Das ist heute aus Zeitgründen nicht möglich, da kann man gern mal irgendwann vertiefen. Aber am Ende finden wir die Maria als Teil der ersten Christenheit unter denen, die sich zu dem gestorbenen und auferstandenen Christus bekennen und die bei seiner Himmelfahrt dabei sind. Apostelgeschichte 1 wird sie erwähnt. Und dann hören wir im Neuen Testament nichts mehr von der Maria, aber wir wissen, dass sie mit dem Apostel Johannes gemeinsam dann in Ephesus lebte, der ja auf sie achten sollte, für sie sorgen sollte. Und sie ist dann auch später in Ephesus gestorben. Was von der Maria am Ende blieb, war eine ganz normale Jesus-Nachfolgerin, die natürlich niemals ihre Identität als Mutter des Erlösers verloren hatte, aber der in der Heiligen Schrift darüber hinaus keine spezielle Rolle mehr zugesprochen wird. Aber das macht nicht klein, was zu Beginn des Evangeliums extrem groß geschrieben wurde, nämlich ihre zentrale und spezielle Rolle als Christusträgerin und damit auch als einzigartiges Vorbild für dich und für mich. Und wenn wir Maria als werdende und als dann auch junge Mutter gedanklich begleiten, dann dürfen uns die Fragen bewegen, die dieses Lied aufwirft, unter das wir diesen Gottesdienst gestellt haben. Mary, did you know? Wir werden das Lied nachher noch vollständig hören, aber hier schon einige der wichtigsten Fragen, die dieses Lied aufwirft. Maria, wusstest du, dass dein neugeborener Sohn eines Tages über Wasser laufen würde? Maria, wusstest du, dass dein neugeborener Sohn unsere Söhne und Töchter retten würde? Wusstest du, dass dein neugeborener Sohn gekommen ist, um dich zu erneuern? Dass dieses Kind, das du zur Welt gebracht hast, auch dich erlösen wird? Maria, wusstest du, dass dein neugeborener Sohn einen Blinden sehend machen würde? Dass dein neugeborener Sohn mit seiner Hand den Sturm beruhigen würde? Wusstest du, dass dein neugeborener Sohn gelaufen ist, wo Engel schreiten? Dass, wenn du dein kleines Baby küsst, du das Angesicht Gottes küsst? Maria, wusstest du das? Und was glaubt ihr? Wie viel hat Maria wohl davon gewusst? Wie viel hat sie davon verstanden? Ich würde sagen, sie hat erstaunlich viel davon verstanden. Sie hat erstaunlich viel durchschaut, denn erstens war sie mit dem Alten Testament enorm gut vertraut. Sie kannte ihre Bibel. Das zeigt auch das Magnifikat. Sie zitiert Altes Testament. Das hat ihr eine große Ahnung gegeben, wer dieses Jesus-Baby ist. Dass er eben der Messias ist, dieser Erlöser, der angekündigt worden war. Dann sieht man aber auch, dass sie eine unfassbare Empfänglichkeit hatte für das, was in diesem Augenblick geschah, was Gott sagte und bewirkte. Maria war enorm offen. Ich glaube, sie hat intuitiv sehr vieles verstanden. Sie hat es vielleicht nicht so auf den Punkt bringen können, aber ich würde sagen, Maria hat in ihrem Herzen sehr viel verstanden und trotzdem erwischen wir sie immer wieder, dass sie überrascht ist, dass sie ein bisschen irritiert wirkt. Dass auch sie hineinwachsen musste in ein richtiges Verstehen dessen, wer dieser Sohn wirklich war. Es brauchte Zeit bei ihr, weil sie eben nicht Gott war. Ein Mensch wie du und ich. Auch sie musste ihre Lernkurve schreiben. Und so viel Wertschätzung sie als Mutter des Erlösers verdient, so gilt es natürlich festzuhalten, dass zwar alles mit einer Frau beginnt, aber schließlich alles dort mündet, wo Gott uns haben möchte. Bei Christus selbst, bei diesem Sohn der Maria und bei dem Sohn seines himmlischen Vaters. Bei der Menschwerdung Gottes, für die sich Gott dieser wunderbaren, demütigen Frau bedient hat. Alles mündet bei Jesus. So muss es sein. Und bei dem, wie ihn das Evangelium uns vorstellt, und zwar zunächst mal als neugeborenes Baby. So stellt die Bibel uns den Erlöser vor. Als ein neugeborenes Baby, das eine Eigenart hat. Nicht nur, dass es den ganzen Tag schläft und isst, sondern dass es 100% angewiesen ist auf seine Mama. Ein 100% angewiesenes Menschenbaby war dieser Erlöser. Jesus also als Inbegriff der Menschlichkeit und der menschlichen Bedürftigkeit. Ja, das ist Jesus gewesen. Ohne Mutter, völlig verloren, trotz eines himmlischen Vaters und eines sehr fürsorglichen irdischen Pflegevaters. Was für ein Wunder. Was für ein Wunder allein darin liegt, ihr Lieben. Gott wird Mensch wie du und ich, kommt in diese Welt, setzt sich aus dieser Welt mit all dem, was sie bietet. Gott macht sich angreifbar. Er weiß um die Realitäten des Bösen und auch des Leides. Der Schöpfer wird Geschöpf, macht sich uns gleich und kann deshalb absolut mitreden bei dem, was uns bewegt. Das ist ein Erlöser, der sich auskennt. Der eine Teil des Wunders, der liegt darin, dass Gott uns Menschen in Jesus so weit entgegenkommt, wie es nur eben geht, und uns begegnet, wo wir sind. Er kommt auf eine Ebene mit dir und mir. Das ist der erste Teil dieses Weihnachtswunders der Menschwerdung Gottes. Der zweite Teil desselben Wunders aber liegt darin, dass Jesus uns nicht stehen lässt, wo er uns vorfindet. Dass er uns nicht nur abholt, wo wir sind, sondern dass er uns weiterführt, dass dieser Jesus uns einen Weg herausführt aus den Nöten unseres Lebens. Er kam im Rahmen einer Hilfs- und Rettungsaktion, die ihresgleichen sucht. Und das Lied beschreibt das so herrlich. Die Blinden werden sehen, die Tauben werden hören, die Toten werden leben, die Lahmen werden springen und die Stummen widersprechen. Das ist dieser Jesus, von dem wir reden. Oh ja, Jesus weiß, wie blind wir Menschen sind für die wahren Schönheiten des Lebens. Er weiß, wie taub wir oft sind für die Wahrheit über Gott und über die Welt, auch über uns selbst. Jesus weiß, wie tödlich erstarrt wir oft sind in unseren Ängsten. Nicht erst seit Corona, aber da offenbar umso mehr. Und Jesus weiß auch, wie gelähmt in unseren eigenen Denkmustern wir sind. Er weiß, dass die Gerechtigkeit in dieser Welt allzu oft verstummt. Weihnachten aber feiert einen neuen Anfang, eine neue Chance, die zwar mit einer Mutter beginnt, aber für die es ihren Sohn braucht, diesen Jesus. Jesus ist gekommen, um uns diese Welt mit seinen Augen sehen zu lassen, um uns in Bewegung zu setzen, um uns springen zu lassen über unsere eigenen Schatten, über Mauern, die uns voneinander und auch von Gott trennen. Er lässt uns springen vor Freude über eine ungeahnte Botschaft der Vergebung und Versöhnung, der Hoffnung und eines Friedens, den uns die Welt nicht geben kann. Ja, Jesus lässt uns neu sehen, hören, reden, springen und leben, so sagt es dieses Lied. Wunderschön. Und wisst ihr was? Was Jesus will, das kann er auch. Es ist nicht nur eine Absichtserklärung, sondern was Jesus tun will, das kann er auch tun. Und das beschreibt das Lied im weiteren Text. Maria, wusstest du, dass dein neugeborener Sohn der Herr der ganzen Schöpfung ist? Dass dein neugeborener Sohn eines Tages die Völker regieren würde? Wusstest du, dass dein neugeborener Sohn des Himmels vollendetes Opferlamm ist? Dass dies schlafende Kind, das du hältst, der große Ich Bin, der Ich Bin ist? Oh ja, was Jesus tun will als Erlöser, das kann er auch tun, weil er allmächtig ist. Und das Lied sagt das so schön, dass uns in diesem Jesus der Ich Bin begegnet. Das ist der große Name Gottes im Alten Testament. Das ist der Name, mit dem sich Gott damals vorgestellt hat, dem Mose im zweiten Buch Mose Kapitel 3, und zwar im Kontext einer damals schon unfassbar großen Rettungsaktion. Der Herausführung aus der Knechtschaft in Ägypten. Gott rettet sein Volk und führt es in die Freiheit, in einen neuen Anfang. Und er stellt sich davor als dieser Ich Bin, der Ich Bin. Und diese alttestamentlich auch schon unfassbar große Rettungsaktion wird zu dem großen Vorbild in der Heiligen Schrift für die Erlösung, die Gott später dann schenken würde in Jesus, in Christus, in diesem von Maria geborenen Erlöser. Und da haben wir es zu tun mit der größten Hilfsaktion für das größte Problem der Menschheit. Und ihr Lieben, das ist ganz schlicht. Mein Herz und dein Herz. Und um dieses Herz zu retten, das Herz ist das Kernproblem der Menschheit, braucht es diesen Jesus. Und deshalb finden wir übrigens dann die Maria auch nicht nur bei der Krippe. Sie nimmt uns noch ein Stück weiter des Weges. Wir finden nämlich dieselbe Maria später auch unterm Kreuz. Denn der Weg ihres Sohnes begann zwar in der Krippe, musste aber zum Kreuz und in seinen Tod führen, denn dort würde er den Preis für meine Freiheit zahlen und auch für deine. Dort würde er uns den großen Tausch anbieten, unsere Schuld gegen seine Vergebung, seinen Tod gegen unser Leben, seinen Frieden gegen unsere Ängste und Aggressionen. Wir finden also Maria, die Mutter Jesu, unter dem Kreuz. Und sie wird Zeugin, wie ihr Sohn qualvoll stirbt. Und hier bewahrheitet sich genau dieses geheimnisvolle Wort, das wir vorhin schon gehört haben aus dem Munde des alten Simeon in Lukas 2. Siehe, dieser ist gesetzt zum Fall und zum Aufstehen für viele und zu einem Zeichen, dem widersprochen werden wird. Und auch durch deine Seele, Maria, wird ein Schwert dringen. Ihr Lieben, es muss einer Mutterseele alles kosten, ihren eigenen Sohn derart sterben zu sehen. Aber ich glaube, dass dieses Schwert in der Seele der Mutter auch noch auf einer ganz anderen Ebene zu spüren war für sie. Denn hier unterm Kreuz wurde der Maria schmerzlich bewusst, dass der Sohn, den sie selbst damals unter Schmerzen zur Welt gebracht hatte, hier unter Schmerzen für ihr Leben einstand. Dass er hier mit seinem Leben den Preis zahlte für ihre Rettung, für ihre Vergebung, denn dieses hatte Maria ebenso nötig wie jeder von uns. Und sie war ebenso aufgefordert wie du und ich, sich dieser Tatsache zu stellen und dieses Heil, das Jesus dort am Kreuz geschaffen hat, für sich in Anspruch zu nehmen. Mary, did you know? Und wir könnten hier vielleicht deinen Namen und meinen Namen einsetzen, Daniel. Ist dir das bewusst? Bist du bereit, das auch mit der Maria zu lernen, das von ihr zu lernen? Und ich denke, spätestens hier am Kreuz, da hat Maria es gewusst. Da hat sie gewusst, was es zu wissen gilt. Da hatte sie ihre Lernkurve vollendet. Und sie wird uns hier auch deshalb wieder zu einem großen Vorbild. Denn wie damals schon bei der Krippe, so auch hier unter dem Kreuz, sagt sie Ja und Danke. Ja und Danke zu diesem unfassbaren Geschenk, das Gott ihr mit Jesus machte und das er uns mit Jesus macht. Fragt sich zum Abschluss, was es da für uns zum Mitnehmen und zum Lernen gibt. Was hat uns die Weihnachtsbotschaft da heute zu sagen? Ich glaube, da war schon vieles drin. Ich möchte es einfach nochmal zusammenfassen. Ich glaube, dass die Bibel uns einlädt, von Maria zu lernen. Von ihrem Vorbild, von ihrem Gottvertrauen, von ihrer Verfügbarkeit für Gott. Von ihrer ungemeinen Offenheit für das, was Gott mit Jesus schenkt. Und wir werden aber auch mit Maria daran erinnert, dass wir wie sie zu Christusträgern berufen sind in dieser Welt. Und das finde ich gewaltig. Maria wird in ihrer Rolle als Mutter zu einem Vorbild für jeden Christen, durch den Christus auch heute noch zur Welt kommen möchte. Was es dafür braucht, ist dein Ja und Danke und ist deine Verfügbarkeit. Christus will auch heute noch als dieser Retter und Erlöser durch dich und durch mich in diese Welt kommen. Wir sind eingeladen, so wie Maria von Christus, zu lernen, die Welt mit seinen Augen zu sehen, für seine Ziele verfügbar zu sein. Mehr noch, wir sind eingeladen, mit Maria zu erkennen, dass nicht nur die Welt diesen Jesus braucht, da draußen die Böse, sondern wir selbst, ganz persönlich. Und wenn Maria das verstehen musste, ihr Lieben, dann ich erst recht. Und wir sind eingeladen, wie Maria, Ja und Danke zu sagen. Ja zu Jesus und Danke für die Liebe, die Gott uns mit ihm schenkt. Auf dass wir ganz neu sehen und hören, also mit einer ganz neuen Wahrnehmung leben, damit wir ganz neu reden und springen können, also mit ganz neuen Realitäten unterwegs sein können, damit wir im besten Sinne des Wortes aufleben, mit neuer Freude und neuer Hoffnung, mit neuem Frieden und einer ganz neuen Gelassenheit, mit Menschlichkeit, die heute auch sehr, sehr fehlt, und neuem Gottvertrauen, das sogar noch mehr fehlt. Damit es Weihnachten und Ostern werden kann. In unseren Herzen, in unseren Familien und Beziehungen in dieser Welt. In dem Sinne, frohe und gesegnete Weihnachten.